Das Buch heißt Das Proletariat und die Unterüberschrift des Buches heißt Eine große Karriere kommt an ihr gerechtes Ende. Zur Vorstellung des Buchs habe ich mir jetzt vorgenommen, den vielleicht manchem unerklärlich erscheinenden Titel zu erläutern. Also was soll das heißen? Die große Karriere der lohnarbeitenden Klasse kommt an ihr gerechtes Ende. Dazu ausgeführt drei größere Thesen. Die erste These: Das, was einmal Proletariat genannt worden ist und wovon man ja schon gehört hat in den Geschichtsbüchern, das scheint verschwunden zu sein. Kein Mensch redet mehr davon. Keiner möchte sich dazu zählen. Im Gegenteil. Ein Proletarier zu sein, das wird heute als eine Beleidigung zurückgewiesen. Aber auch andere Worte, Wörter und die dazugehörigen Sachen scheinen verschwunden zu sein. Die Arbeiterklasse, ja sogar der Arbeiter. Die Arbeiterparteien lösen sich auf. Entweder sie lösen sich auf in Volksparteien hinein, die sie werden, oder sie verschwinden. Die Klassenkampforganisation der Arbeiter, die Gewerkschaften, wollen vom Klassenkampf nichts mehr wissen. Noch nicht mal vom Lohnkampf. Tarifbewegungen führen sie heute durch. Lohnfindung betreiben sie. Und das Allerneueste, inzwischen wird sogar das Arbeitsministerium abgeschafft. Auch das soll es nicht mehr geben. Es gibt ihn irgendwie nicht mehr, den Pöbel, die Unterklasse, den Abschaum, der außerhalb der Gesellschaft steht, rechtlos ist, zur Arbeit mal herangezogen wird, mal nicht. Der von anderen verächtlich Prolet genannt wurde und sich selber womöglich auch mal so genannt hat, im Wissen darum, dass man dieser letzte Dreck der Gesellschaft ist, im Wissen darum, dass man von den Früchten der Arbeit, die man für diese Gesellschaft macht, ausgeschlossen ist, dass man fürs Arbeiten auf der Welt ist und sonst gar nichts, im Wissen darum, dass man zwar auch einen Erwerb betreibt. Man tauscht Arbeit gegen Geld, aber der Erwerb taugt nichts. Zum Leben und kaum zum Überleben. Einerseits wegen der ungeheuerlichen Niedrigkeit der Löhne, weil so wenig rausgekommen ist, dass man seine Unkosten kaum bestreiten konnte. Andererseits, weil der Grund und das Kriterium der Lohnzahlung so überhaupt nichts zu tun hat mit dem Lebensbedarf dessen, der ihn kriegt. Der Lohn wird bezahlt, wenn Arbeit anfällt, und wenn Arbeit nicht anfällt, fällt der Lohn aus. Und wenn der Unternehmer 40 Stunden anordnet, werden 40 gemacht und 60, früher soll es ja gegeben haben, 12-Stunden-Tage. Und wenn der Unternehmer keine Verwendung hat, fallen 0 Stunden an und es gibt auch kein Geld. Wer sich für einen Proleten, wer zugegeben hat, dass er ein Prolet ist, der war sich sicher, dass er keinen Platz in dieser Gesellschaft des Bürgertums, in dieser Gesellschaft des Eigentums hat. Und er war sich sicher, dass er nicht nur arbeiten muss für seinen Lebensunterhalt, sondern außerdem kämpfen. So, Dieser Prolet ist offensichtlich verschwunden. Und damit ist der bürgerlichen Gesellschaft ein bedeutender, eigentlich der sie ein Jahrhundert lang bestimmende Gegensatz, der Klassengegensatz, verloren gegangen. Oder richtiger gesagt, sie ist dessen ledig geworden, dieses lästigen Gegensatzes. Die Bedrohung der Gesellschaft, die Bedrohung des Bestands ist überwunden. Niemand bedroht den Kapitalismus mehr von innen. Von außen vielleicht andere kapitalistische Staaten oder islamistische Bewegungen, mal wurscht, aber von innen wird die kapitalistische Gesellschaft von keinem Gegensatz mehr bedroht. Die einstigen Organisationen des Proletariats, die Arbeiterparteien und die Gewerkschaften, sehen das als eine gute Sache. Sie beenden den Kampf, wie immer sie ihn geführt haben mögen, über die Jahrhunderte. Sie beenden den Kampf im Bewusstsein, dass der Auftrag erledigt ist. Wenn die SPD jetzt ganz offen erklärt, sie will nicht mehr die Partei der sozial Schwachen sein, sie vertritt jetzt eine neue Mitte, die Leistungsträger in der Gesellschaft. Ja, das ist Schröder-Blair-Papier vor ein paar Jahren und überhaupt der ganze neue Kurs. Dann stehen die überhaupt nicht auf dem Standpunkt, sie würden quasi die gute alte Sache verraten, sondern sie stehen auf dem Standpunkt, sie haben die gute alte Sache zu Ende gebracht. Das Problem ist gelöst. Der Prolet ist sozusagen, wie man heute so sagt, in der bürgerlichen Gesellschaft angekommen. Er hat im Kapitalismus eine Heimat gefunden. Oder im Sozialkundeunterricht wird man das auch hören. Die Sozialdemokratische Partei hat den Proletarier zum Bürger gemacht. Und es wird aufgefasst als, das ist doch eine tolle Sache. Jetzt ist er auch ein Bürger. Die Gewerkschaften fassen sich nicht mehr als Gegenmacht auf, sondern als Sozialpartner, als Einrichtungen, die verantwortlich zusammen mit den Unternehmern die sozialen Probleme der Arbeitswelt lösen. Und sind auch da der Meinung, dass sie nichts aufgeben oder drangeben oder verlieren, sondern sie sind der Meinung, die Position haben sie sich erworben. Jetzt endlich ist in der Gewerkschaft der Arbeiter voll anerkannt. Gegenprobe. Ist mit dem bösen Wort des Proletariats, ist mit dem bösen Wort die Sache wirklich aus der Welt? Oder liegt mehr eine Veränderung der Auffassung als eine Veränderung der Wirklichkeit vor? Gegenprobe, jeder prüfe sich selbst. Man kennt sie doch, die Unterschicht. Bis in die Kleidung und in den Lebensstil und in den Habitus hinein erkennt man sie auf der Straße. Und jeder, weil ich ein paar junge Gesichter sehe, und jeder, der in der Oberschule die 9 Klassen durchläuft, tut es in dem Bewusstsein, das hat er nötig, um der Fabrik aus dem Weg zu gehen. Es herrscht doch nach wie vor ein Bewusstsein dessen, dass es in dieser Gesellschaft ein Schicksal zu vermeiden gilt. Jeder kennt sie, die Rede vom kleinen Mann. Der kleine Mann, ja, wer ist das? Genau, eins stimmt, der Proletarier ist es nicht mehr. Es ist derselbe Stand, der sich heute für den kleinen Mann hält, der früher mal sich für einen Proletarier gehalten hat. Vielleicht auch damals nicht jeder aus dem Stand. Der kleine Mann, was ist das für einer? Das ist schon immer noch einer, der denkt, er tut die Arbeit. Einer, der übrigens keineswegs vor Zufriedenheit strotzt und sich wunder wie glücklich fühlt in dieser Welt. Der berühmte kleine Mann ist einer, der im Wesentlichen immer unzufrieden ist. Aber halt auf seine modernisierte Weise unzufrieden. Er ist der Meinung, dass seiner Rechtschaffenheit die anderen erstmal entsprechen sollen. Dass so brav und ehrlich, wie er seinen Dienst tut, so brav und ehrlich tun ihn die Bessergestellten, die Unternehmer, die Politiker, die Schauspieler, die Fußballspieler nicht. Der kleine Mann ist voller Ressentiments, aber nicht vom Standpunkt der Arbeiterklasse aus, sondern vom Standpunkt dessen aus, dass sein Dienst am Gemeinwesen ihn doch zum Einfordern der Dienste aller anderen enorm berechtigen müsste. Und die Bild-Zeitung ist das Organ, das diesen Standpunkt Tag für Tag reichlich bedient, reichlich mit Nahrung versorgt für die Unzufriedenheit des kleinen Mannes. Es gibt ihn also noch, den Schlechtverdiener, den Normalo, der in der Welt steht und schaut, wie er zu seinem Geld kommen muss. Es hat sich nach der Seite nichts verändert, er ist, aber sieht sich nicht mehr so. Er sieht sich als Staatsbürger, der, wenn es nach ihm ging, noch viel mehr darauf aufpassen würde, dass alle anderen Staatsbürger auch ihre Pflicht tun und nicht immer an sich, ans Abzocken, an ihren Vorteil denken. Es gibt sie zweitens, die sogenannten sozial Schwachen. Ja, schöne neue Wortprägungen sind erfunden worden, die die Stelle dessen ausfüllen, was mal Proletariat geheißen hat. Gemeint sind ja doch wieder dieselben. Das ist ja gar kein so ein großes Rätsel. Und jeder weiß, dass die sozial Schwachen keine kleine Anzahl von Leuten sind. In der Kategorie der sozial Schwachen, da wird was anerkannt. Da wird anerkannt, das sind Menschen, und wie gesagt, nicht wenige. Das sind Menschen, die sind hilflos in dieser Welt. Die können nicht für sich selbst sorgen. Sie schaffen es, warum auch immer, sie schaffen es nicht, für ein regelmäßiges Einkommen zu sorgen, das ausreicht, ihre Unkosten zu bestreiten, das ausreicht, ihre Familien zu versorgen, die Kinder großzuziehen, durch die Schulen zu bringen, das ausreicht, die Miete zu bezahlen. Und für alles das sind Einrichtungen geschaffen worden, die sich damit befassen, dass es diese für sich hilflosen Menschen gibt. Jeder weiß auch, dass diese hilflosen Menschen eine politökonomische Kategorie zugleich teilen, dass es nicht irgendwer ist, dass die Hilflosigkeit sogar im Alter, sogar in den schlimmsten Situationen, wenn man Pflegefall wird, natürlich ein Fall für die Pflegeversicherung nur dann und deswegen wird, weil kein Geld da ist in der Familie, weil diese Menschen kein Vermögen besitzen, weil sie eben, wenn sie in Not geraten oder wenn sie hilflos, hilfsbedürftig werden, dann auch prompt in Not sind. Eine Sache, die ist nicht selbstverständlich. Es gibt viele kranke Menschen, die, wenn sie genug Geld haben, noch einiges bequemes Leben hinbringen. Also es gibt sie, die vielen kleinen Männer. Es gibt sie, die sozial Schwachen. Und es gibt sie auch, die gut verdienenden Arbeitnehmer, von denen heute immer wieder in der Zeitung steht, auch wer einen guten Posten hat, auch wer Geld verdient und auch so viel Geld verdient, dass er seine Unkosten bestreiten kann. ja, dass ein bisschen was übrig bleibt und man sich was leisten kann. Auch von den Leuten weiß man und liest man immer wieder, sie sind nur einen einzigen Unglücksfall von der Not entfernt. Wenn ihr Einkommen nicht mehr regelmäßig fließt, sind sie schon Sozialfälle. Und die Unglücksfälle können die verschiedensten sein, viel ist nicht verlangt. Wenn sich einer mal gehen lässt und zweimal säuft und den Führerschein verliert, ist es für viele schon auch beruflich eine totale Gefährdung. Wenn sich Leute heute scheiden lassen, womöglich dabei in ihrem Unglück versinken, sich gehen lassen, gleich sind sie nicht mehr tragbar. Wenn sie krank werden, den Arbeitsplatz verlieren. Oder wenn sie den Arbeitsplatz verlieren, einfach weil nach ihnen kein Bedarf ist. Schon beginnt der soziale Abstieg und einer Karriere, die in der Gosse endet, ist der Anfang gemacht. Klar, es gibt Sozialversicherungen, die an dieser Stelle eintreten. Aber dass sie eintreten müssen, dass es ohne diese Versicherung die Reproduktionsunfähigkeit dieser Klasse nach wie vor gibt und dass sogar die, die gut verdienen, Fälle davon sind. Das ist eigentlich kein Geheimnis und wie gesagt, die Geschichten über den Absturz gut verdienender IT-Leute kann man immer wieder in der Zeitung lesen und speziell, wenn es jetzt weihnachtet, umso mehr. Ihr wisst, an Weihnachten ist die Tageszeitung immer voll davon, den Menschen mit dem Elend, das es in unserer Gesellschaft gibt, auf den Wecker zu fallen. Und dann gibt es noch was. Noch ein Fall, den jeder kennt. Der an die Stelle der Arbeiterklasse, der Unterklasse getreten ist. Ein Fall, wo am ehesten noch das Wort Prolet fällt. Man kennt die ganzen verwahrlosten Gestalten, die diese Gesellschaft auch hervorbringt, neben dem anständigen Arbeitnehmer, der seinen Job hat und in den Versicherungssystemen drin hängt. Die bösen Buben der bürgerlichen Gesellschaft. Die kleinen Lumpen, die Fixer, die Ballermänner, die Leute, die die Volksfeste besiedeln, die Fußballfans. Ihnen sagt man am ehesten noch, dass die benehmen sich wie Proleten. Das sind die wahren Proleten nach. Und wenn man es ihnen nachsagt, dann ist es eindeutig als moralischer Vorwurf gemeint. Da mag man sich dann nicht mehr rückwärts daran erinnern. Oder da mag man nicht gelten lassen, dass die Verrohung und Verwahrlosung, die man hier zu besichtigen kriegt, dass die ja auch irgendwie ein Ausdruck einer Lage ist. Dass hier Leute aus dem Lebenskampf, den sie führen, den Schluss gezogen haben, Arbeit lohnt sich nicht, und sich Felder der Selbstbehauptung jenseits der offiziellen Konkurrenz beschafft haben. Dass sie sich aufs Konkurrieren verlegen in Sektoren wie dem Faustkampf oder dem Saufen oder der Angeberei. Da ist die Entschuldigung das ist die Lage, in der die sind. Die ist ja eh bloß die halbe Wahrheit, denn die andere Hälfte ist ja, und es ist ein sehr affirmativer, ein sehr freiwillig positiver Umgang mit der Lage, wenn man sagt, ich lasse mich nicht unterkriegen, ich hau ihnen, wenn schon das Wirtschaftsleben für mich nichts ist, dann hau ich ihnen anderswo eins drüber. Dann halte ich mich schadlos mit kleinen Diebstählen und so weiter. Es stimmt ja auch, es ist ja nicht nur die Lage, es ist immer auch die Antwort der Leute auf sie. Aber wenn das Wort Prolet fällt, dann ist eindeutig ein moralischer Vorwurf ausgedrückt. Man macht den Menschen den Vorwurf, dass sie sich ungesittet aufführen, dass sie sich nicht aufführen, wie sich's gehört, und lässt die Seite, dass es eine unvernünftige, aber doch eine Antwort auf eine soziale Lage ist, gleich gar nicht gelten. Und dann kommen wir zum Staat. Der Staat kennt kein Proletariat mehr, das ist klar. Ich habe es bei der Sozialdemokratischen Partei schon gesagt, und auch alle anderen Parteien sind inzwischen Parteien auch der Arbeiterschaft und werden auch von Arbeitern gewählt. Rechte, Linke, Mittlere, alles gleichermaßen. Sie kennen kein Proletariat mehr. Aber unterscheiden können sie es doch prima. Gerade die Regierung, die nichts mehr von der Klasse wissen will, ist jederzeit in der Lage, die eine Sorte Bürger von der anderen Sorte Bürger zu unterscheiden. Und zum Beispiel lauter Gesetze zu machen, die überhaupt nur für die eine Kategorie zutreffen. Arbeitsschutzgesetze. Gesetze über die Sozialversicherungspflicht. Gesetze zum Arbeitsschutz. Alles das Gesetze, die überhaupt nur für eine bestimmte Kategorie Bürger in Frage kommen. Wie auf der anderen Seite Gesetze, die die Fusion von Aktiengesellschaften regeln, auch ihrerseits nur für eine ganz andere Sorte Bürger in Frage kommen. Die Regierung schneidert oder die Staatsführung schneidert ihren Gesetzesapparat sehr zielstrebig auf die Bedürfnisse der verschiedenen Klassen hinzu. Und wenn auch vielleicht die Abgrenzung, wer genau gehört in welche Kategorie, nicht so ganz leicht fällt, der Unterschied der sozialen Positionen ist doch keinem ein Rätsel. Hier einen kleinen Exkurs zur Wissenschaft. Auch die Sozialwissenschaft will von Klassen nichts mehr wissen. Und das mit dem schönen Argument, die wären in sich so gegliedert. Das, was man Lohnabhängige nennt, ist unter sich so verschieden, vom Manager bis zur Klofrau, vom IT-Spezialisten und Krankenhausarzt bis zum Tagelöhner. Die Sache wäre in sich so unterschiedlich, dass man ihre Identität nicht mehr sagen könnte. Und so mag es auch sein, dass ein Politiker meinetwegen nicht gleich sagen könnte, wer gehört denn eigentlich zur Arbeiterklasse. Ja, der lehnt es ja ab, überhaupt die Unterscheidung noch zu treffen. Aber ziemlich begriffslos erwischen sie den Unterschied dann ziemlich gut, indem sie ihr Volk unterscheiden in solche, von denen sie der Meinung sind und ganz fest davon ausgehen, diese Menschen stehen auf eigenen Füßen. Die können für sich selber sorgen. Die dürfen auch ihre eigene Fürsorge zu ihrer eigenen Sache machen und das Vorsorgen für die Zukunft noch als eine Form von Vermögensbildung betreiben. Und dann gibt es die andere Kategorie Bürger. Die Menschen, von denen man ausgeht, dass sie nicht auf eigenen Füßen stehen. Dass sie in Wahrheit dann doch im Laufe ihres Lebens lauter Not- und Problemfälle werden. Und für die gibt es eine Sozialversicherungspflicht. Und da gibt es spezielle, von den Besserverdienenden getrennte Kassen, in die diese Leute reinzahlen müssen, und in denen diesen Leuten eine Vorsorge für ihr zukünftiges Schicksal abverlangt wird, von der die Regierung weiß, dass wenn sie es nicht gesetzlich abverlangen würde, dann würde diese Vorsorge unterbleiben. Weil der Verdienst dieser Leute dann doch zu klein ist dafür, dass man freiwillig und von selbst Reserven für die eigene Zukunft zurücklegt und davon dann auch immer genug hat für die verschiedenen Wechselfälle des Lebens. Mit der alle 4 Jahre, alle 6 Jahre neu definierten Sozialversicherungsgrenze zieht die Regierung vollkommen begriffslos eine Scheidung durchs Volk. Die einen sind davon befreit, die anderen stehen unter der Sozialversicherungspflicht. Also, Resümee über den ersten Punkt. Vom Proletariat ist nichts mehr zu hören, keiner mag sich mehr dazu rechnen, keiner fürchtet sich mehr vor ihm. Die Sache ist nicht verschwunden. Verschwunden ist der Gegensatz des Proletariats zu der bürgerlichen Gesellschaft. Verschwunden ist die feindliche, kämpferische Entgegensetzung der Menschen, die zu dieser Kategorie gehören, zu den Verhältnissen, in die sie nun mal gestellt sind. Von oben will niemand mehr diese Klasse und ihre Lage für ein Problem halten und von unten will es niemand mehr für einen Skandal halten. Das ist die Neuerung. Soweit die erste Behauptung. Die zweite befasst sich jetzt damit, ja, was hat sich denn eigentlich in der Sache geändert, dass die Auffassung der Lage sich so grundsätzlich umkehren konnte? Jetzt muss ich mal fragen, ob der was zum Trinken da? Ja, bitte. Also es hat natürlich einen Fortschritt gegeben. Bloß, worin genau besteht er? Man kann eines sagen. Dieser vierte Stand, ja, der in der Französischen Revolution noch nicht mal einen Namen gehabt hat, dieser vierte Stand, der bis zum Kaiserreich so richtig nicht zur Gesellschaft gehört hat. Das allgemeine Wahlrecht ist überhaupt erst nach dem Ersten Weltkrieg eingeführt worden. Und vorher gab es ein Wahlrecht, das war geknüpft an den Besitz oder an die Größe der Steuern, die man bezahlt hat. Da war die abstrakte Bürgergesellschaft tatsächlich noch nicht verwirklicht. Da war der Mensch ein Bürger bloß in dem Maße, in dem er Steuern gezahlt hat. Wer also mehr Steuern bezahlt hat, war mehr Bürger als der weniger bezahlt hat. 20 Arbeiterstimmen waren nötig, um die Stimme eines Kaufmanns aufzuwiegen. Diese Sorte politische Nichtanerkennung, diese Sorte politisches Ausgegrenztsein durch die Staatsmacht, diese Sorte politische Unterdrückung ist überwunden. Der bürgerliche Staat hat sich gewandelt und hat sich zu der Einsicht bereit gefunden, dass auch die Arbeiter vollwertige Bürger sein können. Zu dieser Einsicht hat er sich übrigens nicht bereit gefunden aus sozialem Mitgefühl. Nicht aus einem abstrakten Faible für die Demokratie. One man, one vote oder so. Der Staat hat sich gewandelt und sich zu der Einsicht bereit gefunden wegen der immer wieder aufflammenden Klassenkämpfe, die es in seiner Zeit gegeben hat. In dieser Zeit, von der ich da rede, gegeben hat. Und der Staat hat sich bereit gefunden zu der Veränderung, weil eine Einsicht um sich gegriffen hat, diese bürgerliche Gesellschaft kann auf die Dauer nicht florieren, wenn sie einen bleibenden Klassenkampf in den eigenen Reihen hat. Sie kann auf die Dauer nicht bestehen. Wenn die Klasse, die die Arbeit macht, sich nicht aussöhnt mit dem Gemeinwesen, in dem sie ihren Dienst verrichten muss, und wenn diese Klasse nicht in der Lage ist, zu überleben. Das ist die Geburt sowohl des allgemeinen Wahlrechts wie die Geburt des Sozialstaats. Und es ist schön, wenn man sich heute noch an Bismarck zurückerinnert und sich klar macht, dass nebeneinander von Altersrente und Sozialistengesetzen war die Geburt des modernen Staats. Sozialistengesetze, die haben die Sozialisten verboten. Da ist die Partei verboten worden, in die Illegalität gedrängt worden. Die waren Anarchisten, die waren Umstürzler, die waren Revolutionäre, die waren illegal. Das Nebeneinander von Unterdrückung derer, die diese Verhältnisse abschaffen wollten, und der Sozialrente, das ist die Geburt des modernen Sozialstaats gewesen. Der Staat hat beschlossen, dass er eingreifen muss in dieses Verhältnis. Und da möchte ich nochmal eine Rückerinnerung machen. Wenn die politische Macht eingreifen muss in das Verhältnis, damit die abhängig Beschäftigten überleben können, dann drückt es was Ungeheuerliches über das Verhältnis selber aus. Wenn man den Unternehmern ihre Freiheit lässt, dann kann die Arbeiterklasse nicht überleben. Nicht als Ganze, nicht in ihrer Breite, im Wesentlichen als diese Grundlage der Gesellschaft kann sie nicht bestehen. Die immanente Tendenz, der Benutzung der Arbeitskräfte für das Geschäft führt dazu, dass man immer so wenig zahlt, wie irgend geht. Und die man zahlt, so lange und so ausgiebig und so intensiv arbeiten lässt, wie irgend geht. Und das führt dazu, dass Leute schon nach wenigen Jahren ausgepowert, krank sind und dann schnell ersetzt werden müssen durch neue Generationen. Und solange die Generationen vorhanden sind, werden die Unternehmer die Letzten, die von sich aus dabei bremsen würden. Und nicht nur das, man muss sagen, sie könnten sich's ja auch gar nicht leisten für im Hinblick auf ihre Sache. Sie selber stehen in Konkurrenz zueinander. Sie selber betätigen ihren Zweck, nämlich aus dem Vermögen, das sie haben und einsetzen, ein größeres zu machen. In Konkurrenz zu anderen, die dasselbe tun. Und so zwingen sie sich wechselseitig ja auch die Maßstäbe der Leistung, die sie ihren Leuten abverlangen, ab. Sie zwingen sich wechselseitig zu ihrem Erfolg und seinen Mitteln. Und sie zwingen die Arbeiterschaft zum Misserfolg ihrer Versuche, durch anständige Arbeit wenigstens ein Leben zu erwerben. Wenn, steht bei Marx irgendwo, wenn es die Staatsmacht sein muss, die dem freien marktwirtschaftlichen Geschäft die bescheidensten Rücksichten auf den Arbeiter abzwingen muss, dann ist das ungefähr das Schlimmste, was man über dieses Geschäft sagen kann. Zu diesem Standpunkt hat sich die Regierung aber verstanden. Zu diesem Standpunkt hat sie sich entschlossen, sie greift ein. Wie? Sie erlässt tatsächlich Beschränkungen der Ausbeutung. Sie verlangt, dass der Arbeitsvertrag eine rechtlich bindende Sache ist, dass versprochene Löhne auch gezahlt werden müssen. Sie verlangt, dass die Benutzung des Arbeiters bestimmte Stunden am Tag und bestimmte Stunden in der Woche nicht überschreiten darf. Und wenn, das Geschäft will man ja nicht gleich blockieren, die ganze Rücksicht auf die Arbeiterklasse findet ja eh bloß statt in Rücksicht auf die, quasi das moderne Wort benutzend, auf die Nachhaltigkeit. der kapitalistischen Ausbeutung. Die ganze Berücksichtigung der Nöte des Arbeiterstandes findet statt, um diese Gesellschaft und ihr Wirtschaften auf Dauer zu stellen. Und den absehbaren, entweder Verfall der Arbeiterklasse oder den absehbaren, die Gesellschaft zerstörenden Klassenkampf zu unterbinden, damit die Arbeiter ihren Dienst am Eigentum tun. Also der Staat erlässt Schranken, aber er erlässt Schranken gleich so, dass sie nichts wirklich verhindern sollen. Er erlässt einen Arbeitstag, der darf nur 8 Stunden dauern. Und wenn nicht, dann kostet es ein bisschen mehr. Wenn er dann doch länger dauert, dann müssen Überstunden bezahlt werden. Und die Arbeitswoche und die Schicht und so weiter. Und alle Beschränkungen der Beschädigung des Arbeitsmaterials, des Arbeitermaterials, alle Beschränkungen, die erlassen werden, sind von den Unternehmern gegen ein gewisses Entgelt auch dem Arbeiter wieder abzukaufen, wenn der Unternehmer denn meint, das Zusatzentgelt lohnt sich für ihn. Auf diese Weise kommt was Neues in die Welt, und zwar etwas, was, man muss gleich sagen, einfach ein totaler Widerspruch ist. Der Staat erzwingt mit seiner Macht eine Art Interessensausgleich zwischen Ausbeuter und Ausgebeutetem. Und der Sache nach sind es 2 Zwecke. Die sind überhaupt nicht zu einem Ausgleich zu bringen. Es kann den Punkt überhaupt nicht geben, wo beide gut fahren. Dennoch, dazu verpflichtet der Staat Unternehmer wie Arbeitnehmer, dass sie sich an den vom Staat gesetzten, Grenzen ihre feindseligen Interessen ihr Ende haben müssen und dass sie beide bestehen müssen, gleichgültig, ob sie gut oder schlecht dabei fahren, unter den Bedingungen eben dieser staatlichen Grenzen. Die politökonomische Rolle des Arbeiters hat sich damit um keinen Deut verändert. Er ist nach wie vor der Faktor Arbeit. Er ist nach wie vor die negative Größe des gesamten Wirtschaftsprozesses. Er ist nicht zum Teilhaber an den Erfolgen geworden. Es ist nicht so, dass eine große Sozialität der allgemeine Nutznießer des Wirtschaftens entstanden wäre. Der Lohn ist die Kost, ist ein Kostenfaktor. Der Betriebszweck wird so umso mehr erfüllt, als das Ergebnis die Kosten übersteigt. Der Betriebszweck gewinnt, wenn die Kosten sinken. Und der Lohn zählt zu den Kosten, die negative Größe des Wirtschaftserfolgs. Diese Rolle des Arbeiters ist nie beseitigt worden. Er hängt davon ab. Das ist jetzt die irre Geschichte. Sein Lebensunterhalt hängt davon ab, dass jemand anders ihn benutzen und dabei sich bereichern kann. Auf der Seite des Arbeiters steht nur der Lebensunterhalt, das Geld, das man braucht, um seine Unkosten zu bestreiten. Und jeder weiß, der Lohn wird verzehrt. Manche sind ja schon in der Mitte des Monats damit fertig. Der Lohn ist am Ende des Monats vorbei und die Notwendigkeit zur Arbeit ist wieder genauso da wie am Anfang. Da wird nichts erworben damit, außer dem, was man verbraucht. Auf der anderen Seite findet die ganze notwendige Arbeit des Arbeiters überhaupt nur statt, sofern sie auf der Seite des Unternehmers nicht nur ein Produkt gleichen Werts abliefert, sondern was abliefert, wo ein Gewinn drinsteckt. Und wenn kein Gewinn drinsteckt, unterbleibt der ganze Arbeitsprozess und damit auch der gesamte Lebensprozess der Klasse, die bloß arbeiten kann, wenn sie auf der Seite ihrer Anwender einen Reichtumszuwachs produziert. Ja, den Arbeitern selber könnte es ja genügen, dass aus der Arbeit ihr Lohn rauskommt. Aber zu der Bedingung wird nicht gearbeitet. Arbeit findet nur statt, wenn mehr aus ihr rauskommt als die Summe der Unkosten. Dabei muss ich jetzt doch selber nochmal was sagen zu dem ewigen Wort mit Arbeiter. Gemeint ist hier schon ganz grundsätzlich das Kollektiv der abhängig Beschäftigten. Und das beträgt in unserer Gesellschaft ungefähr 90 oder über 90% der am Erwerbsleben überhaupt Beteiligten. Ja, da verdienen manche viel, weil sie Funktionsträger des Unternehmers sind, weil sie aufpassen auf die Arbeit anderer, weil sie die anderen reintreiben. Da verdienen welche viel oder mehr, weil sie ein Hochschulexamen haben. Aber ihre politökonomische Rolle ist durchaus dieselbe wie die des Stahlarbeiters, der nicht studiert hat. Sie sind mit ihrem Erwerb Unkost. Also, der Staat hat der Arbeiterschaft wirklich Rechte verschafft. Ich weiß nicht, wer lang zurückblickt und noch die linken Bewegungen, die auch in Deutschland mal eine Weile wieder geblüht haben nach dem Zweiten Weltkrieg, halt im Wesentlichen im Gefolge der Studentenbewegung. Der weiß noch, oder im, wenn wir an die DKP denken, da weiß ich noch, da war das Argument Kampf um Rechte. Das war da groß geschrieben. Und man muss sagen, das ist ein schöner zusammenfassender Begriff für das, wovon die Rede ist. Die Arbeiterklasse hat um ihre politische Anerkennung kämpfen müssen und die hat sie gekriegt. Sie hat um Rechte gekämpft, nämlich um Genehmigungen, die der Staat ihnen gewährt. Sie hat um Rechte gekämpft und Rechte gekriegt. Eben diese Arbeitsschutzbestimmungen, den 8-Stunden-Tag, später vielleicht sogar noch weniger als den 8-Stunden-Tag, die 40-Stunden-Woche, den Urlaub, alles gesetzliche Rechte. Aber ihr eigener Lebensunterhalt hängt nach wie vor davon ab, dass sie einen Unternehmer finden, der sie beschäftigen will, der also es versteht, aus den Kosten, den dieser Lebensunterhalt bereitet, oder aus dem Lohn, den er zahlen muss, ob der mit dem Lebensunterhalt was zu tun hat oder nicht, ist dem Unternehmer ja auch gleichgültig, dass der Lohn, den er zahlen muss, bei ihm eine lohnende Kost ist, dass er einen Gewinn damit machen kann. Und weil sie davon abhängen, sind die ganzen Rechte, wenn es drauf ankommt, sehr wenig wert. Der Arbeiter hat Rechte. Er darf auf die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen im Betrieb dringen. Die Frau darf darauf dringen, dass sie 7 Wochen vor der Geburt in Mutterschaftsurlaub gehen kann. Sie darf beim Einstellungsgespräch darauf bestehen, dass sie nicht danach gefragt wird, ob sie einen Kinderwunsch hat. Ältere Arbeitnehmer dürfen darauf bestehen, dass sie einen Kündigungsschutz erworben haben. Aber weil sie abhängig sind von der Nutzenkalkulation der Gegenseite, müssen sie sich selber die Frage stellen, wie viel es ihnen eigentlich bringt, auf ihren Rechten zu bestehen. Ob sie nicht ihre eigenen Konkurrenzbedingungen beschädigen, verschlechtern, wenn sie auf ihrem Recht beharren. Ich weiß nicht, ob es geläufig ist, aber es gibt jede Menge Volkswirtschafts- und Betriebswirtschaftsprofessoren an den Universitäten, die können dir klipp und klar erläutern, dass jeder Versuch, Arbeitern Schutzrechte zu gewähren, Arbeitern Schutzrechte zuzusprechen, zu nichts wie zur Diskriminierung dieser Geschützten auf dem Arbeitsmarkt führt. Jedes Schutzrecht ein Konkurrenznachteil. Heute kann man hören, warum sind die über 50-Jährigen nicht mehr unterzubringen? Warum? Weil sie einen Kündigungsschutz genießen würden. Ohne Kündigungsschutz können sie vielleicht eine Stelle kriegen, mit Kündigungsschutz natürlich nicht. Warum werden Frauen schlechter bezahlt, schlechter eingestellt als Männer? Weil sie könnten ja Kinder kriegen. Und dann genießen sie einen Schutz. Und wenn der Unternehmer einen Mann kriegen kann, dann geht er das Risiko erstmal gar nicht ein. Ein irrer Punkt. Der Kampf um Rechte nützt gar nichts, wenn die Abhängigkeit, in der man steht, nicht beseitigt wird. Und wenn die beseitigt wird, braucht man sie natürlich nicht. Das ist ja auch klar. Insofern ist der Kampf um Rechte oder ist die Gewährung von Rechten eine staatliche Regulierung des Verhältnisses, das am Verhältnis erstens nichts ändert und das zweitens im Fall des Falles noch nicht einmal vom Geschützten ernsthaft in Anspruch genommen wird und werden kann. Ein schöner Punkt, den man sich auch auf der Zunge zergehen lassen muss: Der Zynismus ist eine Wahrheit. Wer Arbeiter zu schützen versucht, schädigt sie bloß. Ja, wie gesagt, das ist die zusammengefasste Auskunft dieser Volkswirtschaftsprofessoren, die ich jetzt da zitiert habe. Aber man muss sich mal klar machen, so einen Satz zu sagen. Die kann man gar nicht schützen, das hilft denen gar nichts. Und das mal nicht nach der Seite des interessierten Verlogenen, der Parteilichkeit dieser Professoren, sondern mal nach der Seite der Wahrheit, die in dem Satz steckt, nehmen. Mit all den Rechten, die der Staat gewährt, wird die ewig prekäre Lebenslage dieser Mannschaft nicht überwunden. Die Maßnahmen, die zum Schutz des Arbeiters, zur Beschränkung seiner Ausbeutung im Betrieb, zur Sicherung seiner Rechtsstellung gegenüber dem Unternehmer geschaffen wurden, all die Maßnahmen ändern gar nichts daran, dass die Mitglieder dieser Bevölkerungsgruppe, ja, ich umgehe mal das Wort Klasse, dass die Mitglieder dieses Kollektivs sich im Großen und Ganzen und aufs Ganze gesehen nicht ernähren können aus dem Erwerb, den sie betreiben. Nicht ernähren können in dem Sinn, wie ich es vorhin schon mal angesprochen habe, der Lohn wird vom Unternehmen bezahlt, nicht nach den Bedürfnissen des Lebensunterhalts des Menschen, der die Arbeit macht, sondern der Lohn wird bezahlt nach den Bedürfnissen des Betriebs. Man zahlt erstens immer so wenig wie geht, hält sich an Tarife, unterschreitet sie auch, aber das interessiert mich jetzt mal gar nicht. Aber vor allen Dingen, man bezahlt für Arbeit und nicht für Lebensunterhalt. Das schließt ein, wenn der Geschäftsgang schlecht ist, entfällt das Einkommen. Oder es wird halbiert, dann wird Kurzarbeit angeordnet. Wenn der Unternehmer eine Rationalisierung in seinem Betrieb durchführt und er braucht weniger Leute, fliegt ein Teil auf die Straße, dann ist es vorbei mit dem Einkommen. Dann ist der Lebensunterhalt schon nicht mehr gewährleistet. Wenn jemand einen bösen Unfall erleidet und arbeitsunfähig wird, dann ist der Mensch nicht mehr reproduktionsfähig. Und für all diese Sachen hat der Staat sich zuständig erklärt. Die Regierung übernimmt die Verantwortung für die Reproduktionsfähigkeit der Lohnabhängigen, die die mit ihrem Erwerb von sich aus gar nicht hinkriegen. Wie? Nicht indem er diesem Kollektiv einen einzigen Pfennig oder Cent, muss man jetzt sagen, schenken würde. Nicht dadurch, dass der Staat mit seiner Finanzkraft für den Lebensunterhalt der Leute sorgt, für den die Unternehmer nun mal nicht sorgen. Das wäre ja schön, da wäre ja quasi vom Staat her Sozialismus angesagt und der Staat würde ungeschehen machen, was die Rolle der Leute in der Wirtschaft ist. So ist es aber nicht. So mag es in der Sozialkunde ab und zu klingen. So mag das mal dargestellt werden. Der Staat würde was ungeschehen machen. Er würde kompensieren für die Rolle, die die Leute in den Fabriken spielen und in den Büros. Und er würde quasi ergänzend einspringen mit Lebensunterhalt dort, wo die Arbeit für Geld das nicht hergibt. Aber so ist es ja gar nicht. Der Staat schenkt den Menschen keinen Cent, sondern er leiht ihnen seine Gewalt. Er zwingt die Arbeiterschaft und nur sie innerhalb ihres Kollektivs den Lohn zwangsbewirtschaftet, so umzuverteilen, dass er fürs Leben reicht, weil er an und für sich, so wie ihn die Unternehmer bezahlen, nicht fürs Leben reicht. Also, alle müssen einzahlen in die Pflichtversicherungen für Rente, für Krankenkasse, für Arbeitslosigkeit und für Pflege. Ein Teil und ein gar nicht kleiner Teil des Lohns, ja, wie ist es? 20 und 40%, ich weiß es nicht genau. 40% mindestens. 50, also ein bedeutender Teil des Lohns. Ja, man muss ja vernünftigerweise die Lohnabzüge, die der Arbeitnehmer hat, und die Beiträge, die Unternehmerbeiträge heißen, zusammenzählen. Denn beides zusammen bildet fürs Unternehmen Lohnkost. Beide Summen zusammen müssen sich fürs Kapital lohnen, sonst findet die Beschäftigung nicht statt. Also sind beide miteinander Teile des Lohns, gleichgültig unter welchen Titeln die eingesammelt werden. Also die Hälfte des Lohns etwa wird vom Staat zwangsverwaltet, eingesammelt und innerhalb der Klasse umverteilt. Eine zwangsweise Vorsorge fürs Alter, für die Krankheit etc. Und so, nur durch die Zwangsbewirtschaftung, wird der Lohn erzwungenermaßen zu dem Lebensmittel, zu dem er an und für sich gar nicht taugt. Allerdings um einen Preis. Natürlich um den Preis, dass die Knappheit verallgemeinert wird. Auch die, die gut verdienen, verdienen jetzt wenig. Sie alle müssen, es werden in eine Solidarität gezwungen, alle Mitglieder des Kollektivs der Sozialversicherungspflichtigen, werden in eine Solidarität gezwungen, die sie alle bedeutende Teile des Lohnes kostet. Und so kommt eine Neuorganisation dessen raus, was Arbeiterklasse einmal hieß, nämlich eine Vielfalt von sozial verwalteten Interessensgegensätzen. Der einfache, alte, eine Interessensgegensatz, da steht der Arbeiter und dort steht der Unternehmer. Wenn der Arbeiter mehr will, muss er es dem Unternehmer wegnehmen. Wenn der Unternehmer mehr will, muss er es dem Arbeiter wegnehmen. Der eine alte Gegensatz wird überlagert und ersetzt durch Gegensätze zwischen jung und alt. Ja, heutzutage werden die Rentner zum Beispiel, gibt es Theorien, die Rentner beuten die Jugend aus. Warum? Weil sie immer noch die Rente kriegen, die ihnen vor 20 Jahren versprochen worden ist. Obwohl man die sich heute doch gar nicht mehr leisten kann. Die Kranken beuten die Gesunden aus. Denn wer krank ist und sich behandeln lässt und womöglich seine Diagnose noch von einem zweiten Arzt bestätigen lässt, der reitet auf der Solidargemeinschaft. Die Arbeitslosen beuten die Arbeitenden aus. Denn wer in die Not gerät, keinen Erwerb mehr zu haben, lebt tatsächlich, solange die Arbeitslosenkasse ihm Geld gibt, lebt das tatsächlich ohne zu arbeiten. Also auf Kosten der Arbeitenden. So und so kann man Neid und Hass und Missgunst in alle Richtungen erzeugen. Nur in die eine entscheidende, in die kommt er nicht mehr zustande. So, weil die eine Seite hat der Staat die rebellische Klasse in den Griff gekriegt. Er hat sie tatsächlich als Bürger anerkannt, als eine besondere Sorte Bürger, als hilfsbedürftige Bürger. Und er hat mit seiner Gewalt einerseits eine Beschränkung ihrer Ausbeutung erzwungen und lauter geregelte Verhältnisse anstelle, da komme ich jetzt dann noch drauf, der Unternehmerwillkür treten lassen. Und auf der anderen Seite hat er den Lohn des Gesamtkollektivs zu einem bedeutenden Teil verstaatlicht, nämlich in staatliche Kassen umgeleitet, aus denen er nach seinen Kriterien die Notfälle dieser Gesellschaft betreut. Noch ein kurzer Exkurs zur Gewerkschaft. Auch die hat was geleistet in dem Jahrhundert, auf das unser Buch da zurückblickt. Die Gewerkschaft selber ist von dem illegalen, von Regierungstruppen zerschlagenen Kampfverband zu einer staatstragenden Einrichtung geworden. Sie ist vom von dem verschworenen Kreis, in dem man Streiks abspricht, damit man einen Druck entfalten kann auf die Gegenseite, geworden zu einer Großorganisation, die Immobilien bedeutender Art besitzt, die einen geradezu gesetzlichen Status genießt, die zu den Honorationen dieser Gesellschaft zählt. Hat sie den Ausgangspunkt verraten oder ist sie ihm treu geblieben? Ja, die anderen, die es überhaupt noch gibt, wenn es noch welche gibt, die in dem Ton reden wie ich, sind ja der Meinung, die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften hätten quasi den Klassenstandpunkt verraten oder verlassen. Aber vielleicht muss man die Sache mal anders angehen und sagen, vielleicht war der nie so, dass er zu dem Umsturz der Verhältnisse hat führen können oder geführt hätte führen können, die diejenigen, die Verrat schreien, meinen. Vielleicht ist die Gewerkschaft von Anfang an ein kleiner Fehler und ihre große Geschichte ist nur das Elaborieren dieses verkehrten Ausgangspunkts. Die ersten Arbeiter, die sich da in Unions organisiert haben, haben es vielleicht noch nicht gewusst. Jedenfalls haben sie sich's bestimmt nicht klar gemacht. Sie haben gemerkt, sie müssen kämpfen, um leben zu können gegen den Fabrikherrn, und sie haben es gemacht. Nur ist darin schon eine Unentschiedenheit. Eine Unentschiedenheit, die übrigens die ersten Jahrzehnte der Arbeiterbewegung auch alle Beteiligten untereinander gespürt und ausgestritten haben. Die Unentschiedenheit, will man eigentlich den Fabrikern loswerden? Oder will man, dass er bessere Bedingungen der Arbeit gewährt, bessere Entlohnung gewährt? Angesichts des ruinösen Benutzungsinteresses, das die Unternehmerseite gegenüber den Arbeitern gezeigt hat, angesichts der Feindseligkeit, die der Unternehmer der Arbeiterklasse gegenüber an den Tag legt, angesichts dessen hat die Gewerkschaft, sobald sie wusste, was sie will, nicht zur Abschaffung der Lohnarbeit, sondern für Lohnarbeit als Lebensmittel gekämpft. Es war von Anfang an, oder vielleicht war es am Anfang nicht klar, aber es hat sich dann Zug um Zug in einigen Jahrzehnten herausgeschält, dass der Kampf gegen die Unternehmer gemeint war als Kampf für Lohnarbeit, von der man leben kann. Nicht das, was ich vorhin erläutert habe, die negative Stellung zur gesamten Wirtschaft, zum gesamten Wirtschaftsprozess. Dass man selber die Unkost ist, dass man selber das Minus des ganzen Ladens ist. Nicht das hat sie bewegt, sondern der Wunsch und die Hoffnung, durch Kampf den Unternehmern eine Berücksichtigung abzuzwingen, die es erlaubt, Lohnarbeit als eine brauchbare Erwerbsquelle zu nutzen. Es ist klar, dass der Kampf gegen den Unternehmer für die Tauglichkeit der Lohnarbeit eine Geschichte ist, die als Kampf von vornherein bösen Schranken unterliegt. Man will und darf die Gegenseite ja gar nicht echt schädigen. Man will ja, dass sie einen morgen wieder beschäftigt. Man will, selbstverständlich, man will, dass sie einen morgen zu besseren Bedingungen beschäftigt. Aber das soll sie können. Und wenn sie das können soll, dann darf das Geschäft wirklich nicht geschädigt werden. Wenn die Unternehmerseite ohne weiteres rebellische Arbeiter in den Ruin treiben kann von ihrem Zweck her, sie finden schon wieder neue. Gerade wenn es genug Arbeitslose gibt, stellen sich immer genug an. Die Arbeiterseite kann den Unternehmer, der nichts hergeben will, nicht in den Ruin zwingen, weil sie ja wollen, dass er morgen wieder beschäftigt. Also ist der Standpunkt des Kampfes für eine Lohnarbeit, von der man leben kann, von vornherein eine schwächliche Angelegenheit. Eine Angelegenheit, bei der man die Rücksichtslosigkeit, die es zum Brechen eines entgegengesetzten Willens braucht, gar nicht aufbringen darf. Und wofür wird dann gekämpft? Von vornherein wird deswegen nicht gekämpft für das eigene Interesse. Die Klassenorganisation der Arbeiterschaft. Gekämpft wird für die Vereinbarkeit des eigenen Interesses mit dem Interesse der Gegenseite. Wohlgemerkt, es klingt vielleicht, wie wenn es fast dasselbe wäre. Natürlich, jeder Gewerkschafter auch heute noch, wenn er einen Lohn fordert, dann weil die Leute Lohn brauchen. Aber was er fordert und wie er fordert, ist immer schon dem Gesichtspunkt unterstellt, man möchte eine Vereinbarkeit mit dem anderen Interesse erzielen. Man sucht einen Punkt, wo der Lohn der Gegenseite nicht wehtut, aber doch besser ausfällt als das, was die Gegenseite von selber hergibt. Die Gewerkschaften sind deswegen große Unterscheider. Sie kämpfen nicht gegen den Profit, weil der Profit gegen den Lohn steht. Sie kämpfen gegen den übermäßigen Profit. Und für den maßvollen. Sie kämpfen nicht gegen die Ausbeutung, sondern gegen die unnötige Ausbeutung. Sie kämpfen nicht gegen das Unternehmerinteresse, sondern gegen Unternehmerwillkür. Gegen den berühmten Herr im Haus Standpunkt. Und was wollen Sie dann? Was wollen Sie also? Sie wollen, dass der Unternehmer sich bereit findet, mit Ihnen über einen Kompromiss zu diskutieren. Da treten also nicht zwei Seiten an, jede Seite mit ihrem Interesse, und dann gehen Sie wie Bullen aufeinander los und schauen, wer die stärkeren Mittel auffährt. Sondern da kommt eine Seite mit ihrem Interesse und die andere Seite kämpft dagegen mit dem Ideal der Vereinbarkeit ihres Interesses mit dem der anderen Seite. Daraus zwei Schlüsse noch. Der erste heißt, wer gegen unnötige Profite kämpft, hat sehr viel Verständnis für die nötigen. Oder, um es richtiger zu sagen, ist selber der Zeuge dessen, dass Profit schon nötig ist. Ich erinnere mich im Fernsehen, das kommt heute gar nicht mehr, weil Gewerkschafter heute nicht mehr so auftreten. Aber vor 15, 20 Jahren, da gab es Talkshows, da haben Unternehmervertreter die Gewerkschaftsvertreter gefragt, ja, wollen Sie etwa leugnen, dass es Profite braucht? Die Gewerkschaftsvertreter waren nie bereit zu sagen, natürlich will ich das leugnen. Für uns braucht es die nicht. Nie wären die bereit gewesen zu sagen, nein, wenn ihr keinen Profit macht, für unseren Lebensunterhalt kann man auch ohne Profit arbeiten. Nein, immer haben sie anerkannt, es braucht sie schon, aber so hoch müssten sie nicht ausfallen. Wer für die nötigen Profite ist, der entwickelt sich Schritt für Schritt hin zum alternativen Wirtschaftsexperten, der herausfindet, wie hoch der nötige Profit ist. Auf einmal wird die Gewerkschaft, die angetreten ist als die Organisation, die den Egoismus des Unternehmers bekämpft, damit die Arbeiter leben können und auch was davon haben. Auf einmal wird diese Organisation zum Verteidiger von Profit, von Wachstum, von Konjunkturpolitik, von außenwirtschaftlicher Konkurrenzfähigkeit. Sie hält sich nämlich immer an die Seite, was muss denn passieren, damit Unternehmer Beschäftigung geben können, die sie ja wollen von denen. Und da sind sie Realisten und sagen, naja, die müssen Gewinne machen, sonst tun sie das nicht. Das finden sie jetzt aber nicht den Grund, warum man die Unternehmer abschaffen sollte, sondern das finden sie den Grund, warum der Arbeitnehmer natürlich dann den Profit erarbeiten muss, den der Unternehmer kassiert. Und je größer die Arbeitslosigkeit ist, je größer also der Fortschritt des Kapitals ist, je größer die Akkumulation der Kapitalwerte ist, je größer die Produktivität geworden ist, die in den Fabriken herrscht, also je mehr Unternehmer ihr eigenes Geschäft von der Größe ihrer Nachfrage nach Arbeitern unabhängig machen, indem sie aus einem Arbeiter heute so viel Produkt rausholen wie vor 10 Jahren aus 10. Je mehr deswegen, wegen dem Wachstum des Reichtums in dieser Gesellschaft, die Armut derer wächst, die die Gewerkschaften vertreten, desto einsichtiger werden sie, dass die ganzen Hindernisse, die sie mit ihren Forderungen dem Gewinne machen und dem Wachstum in den Weg legen, eigentlich nicht mehr zeitgemäß sind. So wird die Gewerkschaft zu der paradoxen Organisation, die die Arbeiterschaft organisieren will, aufruft, zum Kampf bereit zu sein. Sie dann aber überhaupt nicht so materiell besser stellt, dass die Leute auch wirklich wüssten, was sie an ihren Gewerkschaften haben. Mit dem Effekt, und vielmehr die Leute dann wieder zurückverweist auf ihr tägliches Konkurrieren im Betrieb, wo man sich für den Unternehmer attraktiver machen soll und muss. Wo man bereit sein muss, länger zu arbeiten, wenn man mehr Geld braucht. Sodass die Gewerkschaften selber vor ihrer eigenen Mitgliedschaft dafür zeugen, dass es vielleicht gar nicht so vorteilhaft ist, Gewerkschafter zu sein und außer allen anderen Nöten auch noch die Mitgliedsbeiträge abdrücken zu müssen. Was also ist erreicht? Der moderne Arbeitnehmer ist wirklich einer, der Rechte besitzt, einer, der eine Vertretungsorganisation besitzt, der einen Staat hat, der auch seine Erwerbsquelle anerkennt und mit lauter Gesetzen betreut. Das alles ist erreicht. Das ist das Gute, die tolle Errungenschaft. Wie schaut es denn von dem normalen Arbeitnehmer des Alltags her aus? Von einem Menschen, der für Geld arbeiten geht, wie du und ich? Es schaut so aus, dass für alles gesorgt ist. Sehr eigentümlich. Nie waren Menschen so vollständig verwaltet, wie der moderne Arbeitnehmer es ist. Für alles ist schon gesorgt. Jede Unzufriedenheit, die er eventuell entwickeln kann, hat schon ihre Adresse. Wenn einer wirklich heute noch daherkommt mit dem enttäuschten Protest, mein Lohn reicht nicht, was passiert dem? Er ist sofort bei 30 Adressen. Die erste Adresse: Ja, meinst du, du bist in die falsche Lohngruppe einsortiert? Dann musst du zum Betriebsrat gehen, der rechnet es nach. Wenn du wirklich in die falsche Lohngruppe einsortiert worden bist, kriegst du mehr. Das rechnet er schon aus. Wenn nicht, hat dein Wunsch natürlich alle Rechte verloren. Dann ist es ein frommer Wunsch. Dein Geld reicht nicht. Hast du schon überlegt, dass man in Abendkurse gehen kann und seine Qualifikation aufwerten? Hast du schon überlegt, ob du nicht einen zweiten Job annehmen kannst, wenn der erste nicht reicht? Es gibt doch Möglichkeiten. Man muss sich halt an die richtigen Adressen wenden. Oder meinst du tatsächlich, dass der Lohn überhaupt, das Lohnniveau zu niedrig ist? Dann ist die jährliche Tarifrunde die Adresse, an die du dich wenden musst. Und dort wird ausgerechnet, ob der Lohn, der dir nicht reicht, wirklich zu niedrig ist oder ob er unter konjunkturpolitischen, standortpolitischen, wachstumspolitischen Gesichtspunkten vielleicht in Ordnung geht. Der moderne Mensch ist anerkannt mit seinen Nöten, aber seine Interessen werden aufgeteilt in frommes Wünschen, das jedem unbenommen bleibt, und in lauter Ansprüche, die dann gelten, wenn sie gelten. Lauter Ansprüche, die so weit reichen, wie die Rechte, die er halt hat. Und er selber ist wirklich der total verwaltete Dackel. Er ist der, der selbst an all dem überhaupt nichts mehr bestimmt. Das ist die zweite Bedeutung meines Satzes. Die große Karriere kommt an ihr Ende. Ja, ich erinnere nochmal dran, die erste Bedeutung war, die große Karriere kommt an ihr Ende, das Proletariat löst sich ins Volk auf. Wegen dem Erfolg der Integration gibt es es nicht mehr. Das zweite ist jetzt, wie schaut denn die Integration wirklich aus? Ja, der Gegensatz, der politökonomische Gegensatz ist erhalten geblieben wie eh und je. Aber der einst rebellische Stand ist verwandelt worden in ein total verwaltetes Kollektiv, das lauter vom Staat anerkannte Rechte hat und die reichen immer gerade so weit, wie der Staat Rechte zuteilt. Das Proletariat ist jetzt in zweiter Hinsicht fertig. Fertig integriert, fertig hinorganisiert, dass es für die Bedürfnisse der Nation in Ordnung geht. Es fällt mit seinen Ansprüchen nicht mehr störend auf. Was nötig ist für seinen Dienst, wird organisiert und unnötigen Luxus, naja, träumen darf jeder, aber da gibt es keine Ansprüche drauf. Jetzt will ich noch in einiger Kürze den dritten Punkt sagen und dann bin ich eigentlich schon fertig und man kann sehen, wo das weitere Interesse uns in der Diskussion hinträgt. Der dritte Punkt und eine dritte Bedeutung des Satzes, eine große Karriere kommt an ihr Ende, ist folgender. Diese total funktional gemachte Unterklasse, das vollständig integrierte Proletariat, das mit lauter Rechten verwaltete und unselbstständig gemachte Proletariat, ist eine Riesenressource für Staat und Kapital. Sie, diese Bevölkerung, und wie gesagt, es sind ja die allermeisten aus der Bevölkerung, diese Bevölkerung ist für die Dienste gut, die man von ihr will. Und sie wird jetzt, weil die Integration gelungen ist, vom Staat frei gehandhabt. Als Mittel der internationalen Konkurrenz des deutschen Standorts sind durch die Verstaatlichung von so vielen Lebensbedingungen der Arbeiterschaft ihre Lebensbedingungen dann eben auch in die Hand des Staates übergegangen. Er entscheidet, wie viel Rente man noch bezahlen kann, angesichts dessen, dass der deutsche Standort ja schließlich in Sachen Rentabilität mit Indien, mit Amerika, mit jedem anderen Platz auf der Welt konkurriert und Deutschland diese Konkurrenz gewinnen will. Die Regierung kann entscheiden, wie viel Arbeitslosengeld noch sein soll, wie groß die Einzahlungen, wie groß die Auszahlungen sein sollen, wofür ausgezahlt wird. Die Regierung entscheidet, wie viel man sich für die Gesundheit des breiten Volkes noch leisten mag. Sie entscheidet, ob, wenn die Kassen leer sind, die Beiträge steigen müssen, damit man wieder bezahlen kann, was nötig ist. Oder ob das, was nötig ist, neu definiert werden muss, weil man nicht mehr bezahlen will, was nötig wäre. So ist die Integration der Arbeiterklasse richtig zu einer Verstaatlichung der Arbeiterklasse geworden. Die politische Macht regelt, aber dann auch entscheidet umfassend die Lebensbedingungen dieses Standes und sie regelt und entscheidet sie im Lichte der nationalen Konkurrenzerfolge, die man anstrebt. Also in der Beurteilung dieser Klasse als das Mittel des nationalen Reichtums, als die Ressource, die man benutzt. Und da kommt das Interessante heraus, was man jetzt schon 10 Jahre lang erleben muss, dass der Arbeiterklasse ihre inzwischen erreichte Integration und Bravheit, ihre Handhabbarkeit, die erreicht ist, die dankt man ihr so, dass inzwischen vieles von dem, was früher mal nötig war, heute einfach nicht mehr nötig ist. Seit einem Jahrzehnt lernen die Menschen, dass das soziale Netz einfach nicht mehr bezahlbar ist. Eine Wahnsinnseinsicht. Das, was früher, wie die Arbeit noch nicht so produktiv war, wie noch nicht so viel Autos aus einem Arbeitstag herausgekommen sind, wie noch nicht so viel Getreide von einem Bauern produziert wurde, wie also nach der Gebrauchswertseite hin die Nation viel ärmer war, was in dieser Zeit ging, geht, nachdem die Produktivität ins Ungeheuerliche wächst, auf einmal nicht mehr. Und die Arbeiterklasse muss lernen, dass sie gewissermaßen für das, was für sie drin ist, eigentlich schon überversorgt worden ist in den letzten Jahrzehnten. Dass ein Abbau der Sicherungen, der Existenzsicherungen nötig und auch noch wünschenswert ist, damit die Dynamik wieder wächst in unserer Volkswirtschaft. Denn nur wer mehr gezwungen ist von der Not, ist auch bereit, für schlechtere Bedingungen noch mehr zu arbeiten. Der Nutzen, diese existenzsichernden Einrichtungen wieder zurückzufahren, wird heutzutage offen diskutiert. Und so haben wir die letzte Bedeutung des Satzes. Eine große Karriere kommt an ihr Ende. Die totale Integration der Arbeiterklasse und was auf der Basis passiert, beweist, dass alle Konzessionen an ihren Lebensunterhalt, die man mal nötig fand, dass das alles funktionale Konzessionen waren, um die Klasse ruhig zu stellen, um die Klasse brav zu machen, um sie funktional zu machen. Kaum ist es passiert, erscheinen die Aufwendungen dafür als ein Luxus, der die Wachstumskraft der Wirtschaft des Landes bloß hemmt. Die große Karriere kommt an ihr Ende jetzt in einem letzten Sinn, nämlich besser wird's nimmer. Die Integration der Arbeiterklasse hat der anderen Seite alle Freiheiten mit ihr nach Maßgabe des nationalen Interesses umzuspringen, hergestellt und vergrößert. Und das bezahlt sie jetzt mit einer Verschlechterung ihrer Existenzbedingungen. Kein Mensch will mehr Prolet sein. Aber die Entwicklung des letzten Jahrzehnts macht immer mehr Leute, auch dem Augenschein nach und dem Erscheinungsbild ihrer Lebenslage nach, immer mehr zu dem, was sie die ganze Zeit waren und nie sein wollten. Richtige Proleten. Also darüber geht das Buch. Ich mache jetzt erstmal Schluss. Ich bin mir im Klaren darüber, dass ich überhaupt für das Thema noch ein paar Punkte ziemlich rausgelassen habe. Aber ich möchte jetzt erstmal Gelegenheit geben, dass ihr einsteigen könnt, Nachfragen, Kritik anbringen und Forderungen stellen, was schlecht erklärt worden ist, was nicht erklärt worden ist und so weiter. Und dann kann ich sehen, was ich noch nachtragen kann. Kommt noch was? Nee. Also ich habe gesagt, das ist das, was sich wirklich verändert hat. Der Arbeiter ist nicht mehr politisch ausgeschlossen. Wie er es 1850, 1890, 1910 noch gewesen ist. Er ist als Bürger voll anerkannt. Die politische Freiheit hat er erworben. Alle Nähen und alle halbseidenen Verhältnisse dazu, dass sie Knechte sind, dass sie politisch nichts mitzureden haben, ist erledigt. Der Arbeiter hat eine Stimme beim Wählen, wie der Unternehmer auch. Millionen und Millionäre. Beim Abstimmen sind sie alle gleich. Das ist die politische Emanzipation der Arbeiterschaft, die es wirklich gibt. Und in der Hinsicht kann man und muss man auch sagen, hat auch der Staat sich verändert. Er ist vom Staat der Besitzenden zum Staat aller seiner Bürger geworden. Er vertritt nicht mehr die Interessen der Besitzenden gegen die Arbeiter, sondern er vertritt heute all die legitimen Interessen, die sich ans kapitalistische Wirtschaften in der Eigentumsgesellschaft knüpfen. Ja, das ist ulkig. Wenn du das auf der Ebene der Interessen nimmst, steht das Interesse der Leute nach Rente nicht höher und nicht niedriger als das Interesse der Unternehmer nach Flexibilisierung der Arbeitszeiten, nach Steuererlassen. Steht nicht höher. Nur bei der Berücksichtigung der Interessen kommt der Unterschied rein. Die Regierung sieht, dass alle Interessen vom Wachstum der Wirtschaft, vom Florieren der Wirtschaft, von dem, dass kapitalistische Geschäfte laufen, abhängen. Sie verlangt der Arbeiterschaft ab: Wir verstehen schon, dass ihr höhere Renten wollt. Und. Aber das geht nur, wenn die Wirtschaft brummt. Also muss euer Interesse dem anderen untergeordnet werden. Jetzt nicht mehr dadurch, wie zu Kaiserszeiten. Euers gilt nichts und das andere ist das, was ich liebe. Nicht in der Form, das Interesse der Arbeiter wird missachtet und das Interesse der Schlotbarone wird geheiligt, sondern in der Form, dass die Interessen einerseits alle auf der gleichen Stufe stehen, dann aber klar wird, alle Interessen hängen ja vom Wachstum ab. ob man Mutterschaftsgeld zahlen kann, ob man die Schulen mit mehr Lehrbüchern ausstaffieren kann, ob man kleinere Klassen haben kann. Alles hängt davon ab, ob das Steueraufkommen stimmt, und das Steueraufkommen hängt davon ab, ob das Wachstum klappt. Und in der Hinsicht verpflichtet dann der Staat alle seine gleichgestellten Untertanen darauf, dass sie die Abhängigkeiten, in denen sie untereinander stehen, auch respektieren. Und erst dann kommt die Unterordnung des Arbeiterinteresses und das Kapitalinteresse. Aber ganz demokratisch offen rausdiskutiert. Das ist die politische Emanzipation. Das ist die Gleichstellung mit dem Bürger. So, ich bin jetzt nicht sicher, ob meine Antwort wirklich die Frage beantwortet hat. Aber jedenfalls, was ich gehört habe, was ist gemeint mit Gleichstellung zum Bürger? Das habe ich jetzt zu sagen versucht. Ich wünschte, es kämen Fragen, weil das jetzt besser ist, als dass ich noch irgendwas anders erzähle. Dass, wenn ich hören könnte, wo eine Unklarheit ist, wo ein Bedarf ist, wo auch vielleicht Widerspruch ist, wäre besser. Wenn nicht, dann erzähle ich weiter, nur noch eine Weile, noch ein Weilchen. Ja, bitte.
Hier, wenn die Lohnarbeit so schlecht ist, was gibt es denn für Alternativen?
Ja, man kennt das Argument, man muss sehen, immer wenn jemand was kritisiert, kommt das Gegenargument, wo bleibt das Positive, bitte ein Rezept. Ich möchte dabei ein bisschen die Frage zurückweisen und erklären, warum. Und später und da steckt auch schon eine Menge von der Antwort drin. Denn es ist eine merkwürdige Geschichte. Man hört sich eine Kritik an. Ich weiß nicht, ob die Kritik einleuchtet oder nicht einleuchtet. Wenn sie nicht einleuchtet, könnte man doch sagen, das Argument, wie du von hier nach hier kommst, das stimmt doch nicht oder ich verstehe es nicht. Dann würde man die Kritik zurückweisen dort, wo die Kritik sich äußert. Wenn jemand aber sagt, wo bleibt das Positive, wo ist die Alternative, dann lässt er die Kritik stehen, wie wenn sie ihm auch schmecken würde. Wie wenn er sie einsehen würde und billigt. Ja, die Kritik ist schon okay, aber was nützt die ganze Kritik, wenn die Alternativen fehlen? Und das hat was Verkehrtes. Das kann mal unehrlich sein oder es ist irrig, aber jedenfalls, das hat was Verkehrtes. Denn in der Kritik ist doch eine ganze Menge über das, wie man es haben will, wofür man eintritt, auch schon ausgesagt. Es ist doch nicht so, dass ich eine Kritik sage und jemand danach so vollkommen im Unklaren drüber gelassen worden ist, was ich meine, das richtig wäre. Also jetzt sage ich nochmal, was in der Kritik alles schon ausgesprochen ist. Wenn meine Kritik heißt, die Arbeiterschaft ist die negative Größe des Wirtschaftens. Ihr Lebensunterhalt ist im Rechnungsbuch der Unternehmer und weil dann sogar der Staat von den Ergebnissen der Unternehmerschaft abhängt, im Rechnungsbuch der gesamten Nation die leidige Unkost, von der man möglichst wenig bezahlen will und wenn man sie schon bezahlt, möglichst ausgiebig nutzen will. Wenn ich das so hinsage, dann ist irgendwie, dann muss doch deutlich geworden sein, was mein Aufruf ist, dass da ein Appell drin steckt. Man muss eine Gesellschaft schaffen, man muss eine Wirtschaft schaffen, in der das Erwirtschaften des Lebensunterhalts aller Beteiligten der Zweck des Wirtschaftens ist und nicht die leidige Unkost, die klein gehalten werden muss. Das ist doch rauszuhören gewesen. Jetzt kommt es auch. Ja, bitte. Gegenargument ist vielleicht nicht zu hören gewesen, ich sage es laut für den ganzen Raum. Das Gegenargument ist, okay, Ziel verstanden, Frage, hat es schon Versuche gegeben in diese Richtung? Antwort. Die Frage weiß natürlich, es hat sie gegeben. Und sie weiß auch, der Ostblock ist untergegangen, er hat sich selbst aufgegeben. In die Frage, ob die es richtig angepackt haben, ob die was verkehrt gemacht haben, in die Frage, ob sie nicht mehr haltbar waren oder ob ihre Führungen das Wirtschaften nicht für mich und dich, nicht für den kleinen Ivan, sondern für den Staat für unergiebig Kunden haben und zum Schluss gekommen sind, sie wollen es anders machen. Über alles das will ich nicht reden. Weil das wäre ein neues Thema, da müsste man sagen, der reale Sozialismus und seine Irrtümer oder was immer. Man soll mich dann also auch nicht darauf ansprechen, ist das nicht ein Gegenbeispiel gegen dich? Ich möchte dann lieber die andere Seite haben, nämlich, also wenn jetzt verstanden ist, was ich meine, das Not tut, dann muss man sagen, ob man das billigt, dass man meint, dass das Not tut oder nicht. Und wenn man sagt, man billigt, dann reden wir darüber, was man dafür tun kann, was dafür zu tun ist. Oder jemand will sagen, das kann nicht gehen. Ja, da muss aber mehr Argument her, als da gibt es noch kein Beispiel. Die ersten Sozialisten hatten auch kein Vorbild. Und die ersten Christen hatten ja auch kein Vorbild. Ist ja klar, irgendwann ist jeder immer der Erste. Also wenn es noch keinen guten Versuch gegeben hat, dann ist es der Aufruf, Leute, meint ihr, der Versuch ist nötig? Oder meint ihr, ihr fahrt doch ganz gut mit den Kapitalisten? Ja, wenn ihr das meint, dann ist doch alles in Ordnung, dann ist die Diskussion vorbei. Das Merkwürdige ist bloß, man kriegt nie ein gescheites Ja und Nein. Wer tritt denn dafür ein? Ja, er hat es verstanden, wenn wir das Wirtschaftssystem, die Rechnungsweise nicht abschaffen, dann geht es uns und unser einem immerzu so wie jetzt. Höchstens noch schlechter. Ja, er hat es verstanden. Und dann sagt, aber mir ist es eigentlich recht. Das hört man nicht. Aber die Bereitschaft zu sagen, gut, es ist mir nicht recht. Dann befasse ich mich mit der Frage, was zu tun ist, um das zu beseitigen. Die Konsequenz kriegt man auch nicht gescheit. Es läuft in ein Gemecker raus. Ewige Unzufriedenheit und keine Konsequenz. Da plädiere ich für, bitte Konsequenz. So, und das soll nicht möglich sein, dass die Menschen untereinander sich einig werden, dass sie die nötige Arbeit zweckmäßig einrichten und nicht immer gegeneinander arbeiten. Dass sie nicht eine ungeheure Verschwendung von Menschenkraft organisieren, sondern ihre Kraft so einsetzen, dass alle gut fahren und dabei viel weniger arbeiten müssen als jetzt. Das soll nicht möglich sein. Wieso eigentlich nicht? Ja, wenn es keiner will, ist es nicht möglich. Das stimmt. Aber sonst noch was? Sonst noch Hindernisse? Ja, der andere Zweck. Die Eigentümer. Klar. Die Lohnarbeiter, die an ihrem Lohn festhalten wollen. Klar, das bleibt einem Kräftemessen überlassen. Das ist eine Auseinandersetzung, selbstverständlich. Aber die Einwände sind alle viel zu grundsätzlich, also Einwände des Kalibers, geht das überhaupt? Ja? Die sind zu grundsätzlich angesiedelt, als dass sie überhaupt sich in die Frage einlassen würden, meinst du gewinnst den Kampf? Die meinen, der Mensch taugt nicht dafür. Die meinen, der Mensch taugt zum Dienen, zum braven Nachrechnen, wie viel er verdient hat, zum Sparen, zu all dem taugt er. Aber zu einer rationellen Organisation seiner eigenen Lebensbedingungen soll er nicht taugen. Und das sagen die Leute, die sagen, die Kritik an den Verhältnissen, wie sie jetzt sind, die würden sie eigentlich unterschreiben. die also behaupten, sie hätten schon eingesehen, dass es nicht in Ordnung ist. Versteht ihr, das ist, da kommt man vielleicht dann schnell an die Grenzen der Philosophie. Das ist dann wie irgendwann verzweifelt man an seinem eigenen Verstand halt. Also die Frage ist wirklich so einfach, unabhängig davon, ob es den Versuch schon gegeben hat, unabhängig, ob der gut oder schlecht abgewickelt worden ist, wenn es ihn gegeben hat, die Frage ist, meinen die Angesprochenen, dass es den Versuch braucht? Und dann müssen sie darüber reden, was sie dafür machen wollen. So, das war jetzt also diese Geschichte zu der Frage, wo ist die Alternative? Die Alternative muss man herstellen. Vielleicht noch einen letzten Punkt in dem Zusammenhang, wenn es erlaubt ist. Ich gehe aber auch jederzeit weg, wenn es ein anderes Interesse gibt. Noch ein letzter Punkt. Es gibt auch unter Linken die Sehnsucht nach der Alternative. Den Gedanken, man müsste, um fürs eigene gute Anliegen zu werben, den Menschen, an die man sich wendet, kommunikationstheoretisch gesprochen, dem Adressaten, ein leuchtendes Tableau der Zukunft entwerfen und sagen, so schön könnte es werden. Willst du nicht für die gute Sache sein? Da muss ich sagen, sogar das ist noch eine große Täuschung. Denn alles hängt an der Frage, ob die Menschen die Erwerbsquelle, die sie besitzen, einsichtsvoll ablehnen und sagen, das ist nichts. Solange sie das nicht tun, gilt jeder, der eine bessere Zukunft ausmalt, der sagt, es ginge, gilt als Träumer. Er wird aufgefordert, Realitätsbeweise seiner Träume abzuliefern und kann sich nur blamieren. Warum? Übrigens ganz einfach, warum er sich blamieren muss. Weil jeder, der einen Realitätsbeweis seines, es ginge anders, sagt, wird überprüft an der Realität, wie sie jetzt ist. Wer sagt, eine höhere Rente im Alter ginge doch, kriegt gleich gesagt, sage den Finanzierungsvorschlag. Wo hast du im Staatshaushalt die Lücke entdeckt? Oder die quasi den überflüssigen Posten? Ja, bitte, wenn ich auch noch den Staatshaushalt eines kapitalistischen Staats verwalten muss, um es den Leuten besser zu machen, ja, dann kommen schrittweise all die Systemnotwendigkeiten, die hier herrschen, rückwärts wieder rein. Ich wollte ja gerade sagen, ich will den kapitalistischen Staatshaushalt genauso beseitigen wie die Rechnung der Unternehmer. Und dann möchte ich aber auch nicht geprüft werden dran, ob meine Idee dem Staatshaushalt und den Tabellen Eichels gerecht wird. Das wird sie nicht. Also muss man darauf achten. Kein Mensch, der glaubt, er braucht den Lohn, er braucht die Lohnarbeit, und darin hat er immerhin eine verlässliche Quelle des Einkommens. Kein Mensch lässt sich von Träumereien in der Zukunft irgendwas abschwätzen. Außer er meint, er hat keine gescheite Erwerbsquelle in seiner Bereitschaft zu arbeiten. Also so viel zu der immer wieder schwierigen, immer wieder interessanten Frage, wo ist die Alternative?
Der Prolet ist Ziegler vielleicht noch hatte und der Ziegelrecht, den die Unternehmer gemeldet hat, hat er jetzt auch nicht mehr und ist auch sehr brav auch mit dem Privatrecht. Wie ist denn das jetzt für das Verhältnis, also klar, der Klassengegner, der Unternehmer ist auch noch am Profit orientiert, das hat jetzt auch nichts geändert. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Staat und Kapital heute? Letztendlich, also ich frage mich, ob sich da nicht auch was geändert hat, so ein bisschen so wie zwischen Staat und Proletariat. Und meine Frage zieht darauf, ich wollte mal ein bisschen ergänzen, also du hast gesagt, beim Beispiel kann man von Proletariat und so weiter und so fort. So ganz stimmt es nicht, also es gibt eine Debatte ja auch irgendwie weltweit über die Rückkehr des Menschen in der Kapitalismus. Ja? Und in der Debatte werden ganz oft ganz böse Visionen irgendwie besprochen und heißen, der Staat verschwindet und wird zum absoluten Büffel des internationalen Kapitals, also Globalisierung und so. Und jetzt wollte ich noch mal von dir irgendwie so eine Richtigstellung zu dem Verhältnis zwischen Staat und Kapital.
Ich sage was, damit ich es dann später nicht vergesse. Das Argument, die Machtmittel, die die Arbeiter früher eingesetzt haben, sind ihnen verloren gegangen. Die möchte ich noch mal, da möchte ich irgendwann nochmal drauf zurückkommen. Jetzt das Verhältnis Staat und Unternehmerschaft, Staat und Kapital. Meinetwegen Thesen. Erstens, der Staat war und ist die Grundlage des Kapitals. Nur die politische Organisation, die politische Macht, die Eigentum garantiert, ist die Basis, auf der es überhaupt Kapital geben kann, auf der es Kapital und Lohnarbeit geben kann. Alle privat, beides Privateigentümer verschiedener Art. Der eine besitzt die Reichtümer dieser Welt und der andere besitzt sich. Insofern, ohne Staat, also das zu dem Thema, der könnte verschwinden, ohne Staat ist Kapital vollkommen undenkbar. Die Eigentumsgrenze, du darfst nicht die Mittel der Produktion benutzen, die ich besitze, außer du benutzt sie zu meinen Bedingungen. Dieses Verhältnis würde keine 5 Minuten überleben, wenn es keine Polizei und keine Justiz und kein Militär mehr gäbe. Da würden sich die Leute das nehmen, da würden die Leute die Schranke, dir gehört das nicht, die würden die nicht mehr respektieren. Also der Respekt vor der Eigentumsschranke, der ist schon eine Geschichte, das ist eine Sache der politischen Gewalt. Ich weiß nicht, ein kleines Scherz am Rand, wer sich daran erinnert, in New York sind irgendwann mal die Lichter ausgegangen in einer Nacht. Das ist 15 oder 20 Jahre her. Sind alle E-Werke um New York rum ausgefallen, da war es dunkel. Na, da hat es natürlich kein Gesetz mehr gegeben in dem Moment. Da hat es auch kein Eigentum mehr gegeben. Und einen Babyboom gab es auch noch, ja. Also die Kombination von Plündern und sich die Zeit vertreiben müssen. Also das Erste, ohne dass eine Staatsmacht da ist, und übrigens auch historisch vor der bürgerlichen Gesellschaft, es ist nie und nimmer eine kapitalistische Gesellschaft aufgekommen und dann hat sie sich einen Staat geschaffen. Auch historisch war es umgekehrt, es war immer eine politische Macht da, die hat das Privileg des Eigentums zugesprochen und abgesprochen. Und auf der Basis nur haben sich Kaufleute und Unternehmer und Bankiers herausbilden können. Nie umgekehrt. Also es ist undenkbar, der ganze Gedanke, das Kapital könnte florieren und den Staat fressen. Soweit das Erste. Das Zweite, es gibt natürlich, und das kann man schon sagen, spiegelbildlich zu der politischen Emanzipation des Arbeiters. Eine Zurücksetzung, eine politische, wohlgemerkt, politische Zurücksetzung der besitzenden Klasse. Das war schon was anders zu Zeiten Bismarcks als heute. Da war der Staat im Bewusstsein, dass seine finanziellen Ressourcen, und das wissen Sie seit dem Mittelalter, wo die Könige immer Geld gebraucht haben und immer verschuldet waren, seine finanziellen Ressourcen kommen von den Kaufleuten und von den Fabrikanten. Und da war der Staat dann wirklich auch noch, sei es personell, sei es im Bewusstsein seines Zwecks, worum geht's im Land, mit den Unternehmern verbandelt. Unternehmerinteresse war Recht. Zum Beispiel, der Staat hat seine Gewalt dafür eingesetzt, Streiks zu zerschlagen. Ja, da hat der Staat den Unternehmer davon befreit, dass er sich mit diesen rebellischen Aufständischen einig werden muss. Also in der Hinsicht kann man rückblickend sagen, da war der Staat politisch noch der Interessensvertreter der Industrie oder der Unternehmerklasse als solcher. Was hat sich geändert? Der Übergang, dass der Arbeiter als vollwertiger Bürger anerkannt wird, heißt nach der anderen Seite, dass der Kapitaleigner auch zu bloß noch einem Bürger herabgestuft wird. Er ist bloß noch auch einer, der berechtigte Interessen hat. Ich habe das vorhin schon mal zu erläutern versucht auf die andere Frage. Der politische Rang des Unternehmers, dass er automatisch die staatstragende Klasse ist und die anderen es nicht sind, dieser politische Rang wird zurückgenommen, wird ausgedrückt, drückt sich direkt aus im allgemeinen Wahlrecht. Ich habe vorhin mal davon erzählt, früher gab es ein Wahlrecht nach Besitz. Wer viel Grundeigentum gehabt hat, hat mehr Stimme gehabt. Am Anfang haben überhaupt bloß die Stimme gehabt. Später haben sie dann mehr Stimme gehabt als die anderen. Wer viel Steuern gezahlt hat, hat mehr Stimme gehabt. Sowas gab es. Die Zurücksetzung zu dem Ding One Man, One Vote, die trennt den Unternehmer davon, dass der Staat unmittelbar sein Interessensorgan ist. Die Besitzenden und die politische Macht sind nicht mehr einfach ein Verein. Und das musste ja erkämpft werden. Das haben die auch nicht freiwillig aufgegeben, die Junker und die Grundbesitzer und später die Fabrikanten. Das ist erkämpft worden durch die Klassenkämpfe, die es damals gegeben hat, und ist beendet worden durch die Emanzipation der Arbeiterschaft. So, damals, und man muss noch denken, bis zu Leuten wie Friedrich Engels hat man sich gedacht, wenn der Staat dann mal geregelt wird, oder wenn an die Kommandohöhen des Staats die Leute gewählt werden, die Mehrheit haben will, und die Mehrheit sind die Proletarier, dann muss doch wohl im Interesse des Proletariats regiert werden. Das konnten die sich überhaupt nicht vorstellen, dass das nicht eintritt. Insofern war für die Gewerkschaften und für die linken Arbeiterparteien im späten 19. Jahrhundert Demokratie und Arbeiterherrschaft ungefähr dasselbe. Jetzt lernen wir, das ist überhaupt nicht dasselbe. Warum? Weil der Umstand, dass jeder nur eine Stimme hat, dass es also überhaupt keine Schwierigkeit im Land ist, Arbeitervertreter an die Macht zu wählen, überhaupt nichts daran ändert, dass dann eben alle von der Staatsmacht erwarten und verlangen, dass sie den Erfordernissen ihrer Einkommensquelle entsprechen. Entspricht die Staatsmacht. Und das heißt, dass sie alle gesellschaftlichen Klassen zum vorteilhaften Zusammenwirken im Interesse des Wachsens des kapitalistischen Sozialprodukts zusammenführt oder zusammenzwingt. Und das ist jetzt die heutige Lage. Der Staat regiert nicht mehr einfach im Interesse der Kapitalisten. Er erkennt bloß, dass das Interesse der Kapitalisten die Vorbedingung von allem anderen ist. Jetzt erst ist es erreicht. Du kannst einen Sozialdemokraten hinsetzen, du kannst einen Konservativen hinsetzen und regieren tun sie im Grunde alle gleich. Weil sie anerkennen, dass alle guten Sachen, die der Staat sich vornehmen kann, natürlich bloß gehen, wenn die Steuern sprudeln. Und die Steuerquellen sprudeln nur, wenn das Wachstum stimmt. Und das Wachstum stimmt nur, wenn der Profit stimmt. Und der Profit stimmt nur, wenn der Lohn niedrig genug ist und die Arbeitsleistung hoch genug, dass diejenigen, die die Wirtschaft heißen, das ist ja immer noch lustig, die Wirtschaft heißt einerseits das Ganze und andererseits ist die Wirtschaft, das sind die Leute, die das besitzen. Und alles funktioniert nur, wenn die, die die Wirtschaft heißen, auf ihre Kosten kommen. So funktioniert heute der Zusammenhang von Staat und Kapital. Und jetzt ein dritter Satz zu dem Thema Globalisierung. Ich will nicht groß in das Thema einsteigen, aber die Behauptung, der Staat würde an Macht verlieren übers Kapital. Er würde zum Hampelmann der Multis werden und so weiter. Das ist alles voller Blödsinn. Es ist der Staat, der den Weltmarkt schafft. Es ist der Staat mit seiner Macht und mit politischen Verträgen und mit Öffnungsvereinbarungen mit anderen Ländern, der den Welthandelsverkehr eröffnet, den dann seine Unternehmer benutzen. Es ist sogar der Staat, der die Internationalisierung des Kapitals vorantreibt. Die Europäer zusammen mit den Amerikanern haben in dem halben Jahrhundert seit dem Zweiten Weltkrieg haben diesen Prozess getrieben. Und diese Staaten setzen darauf, dass sie mit ihrer Wirtschaftskraft und ihrer Finanzmacht, der Qualität ihres Geldes, der Fähigkeit ihrer Kreditwirtschaft an der Ausbeutung in der ganzen Welt mitverdienen. Die werden nicht ärmer dadurch, dass globalisiert wird, sondern denen ihre Finanzmacht nimmt zu. Zumindest setzen sie darauf. Und weil sie das wollen, deswegen richten sie ihren internen Laden dafür her, dass er diese internationale Konkurrenz um Kapitalanlage auch gewinnt. Dann unterwerfen sie ihre Arbeiterschaft aktiv dem internationalen Vergleich der Rentabilitäten. Aber das ist alles die Tat des Staats. Und wenn eine Regierung irgendwann zum Schluss käme, diese globalisierte Wirtschaft schädigt sie mehr, als es ihr nützt, da würden sie neue Handelsgesetze und Zölle erlassen und dann wäre es schnell vorbei mit der Globalisierung. Also so ist es nicht, dass der Staat entmachtet wäre. Nein, er folgt der Logik seines Mittels. Und sein Mittel ist das Kapitalwachstum im eigenen Land. Ist das hinreichend? Ja. Gut. Haben wir noch was? Ich wollte zurückkommen auf die Mittel. Richtig, danke. Ich wollte zurückkommen auf das, was zwischendrin mal in einem Satz gefallen ist. Die Arbeiter haben nicht mehr die Mittel der Konfrontation, die sie mal hatten. So kann man es nicht sagen. Die hätten sie sofort wieder, wenn sie der Meinung wären, sie bräuchten sie. Gewiss, wer heute meint, er braucht es und will es, hat nicht nur die Unternehmerschaft, hat nicht nur den Staat, der hat auch die Gewerkschaft gegen sich. Insofern kann man sagen, da ist was schwieriger geworden. Aber wie leicht es im 1910 gewesen ist, da möchte ich auch die Hand nicht für ins Feuer legen. Also die Mittel, die legt man sich zu, wenn man meint, man braucht es. Und dann sieht man, wen man alles gegen sich hat. Aber dass es die Mittel nicht mehr gäbe, weil die Leute sich ihnen, also weil die Arbeiterschaft sich ihrer entschlagen hätte, so ist es nicht. Da muss man bloß die Meinung ändern. Das tun sie natürlich nicht. Ich möchte noch einen Punkt ergänzen, wenn jetzt mal keine Fragen kommen, nämlich einen Punkt, den ich komplett weggelassen habe. Nämlich zu dem Thema des Proletariats verschwunden und der Tenor, dass, weil das Problem gelöst ist. Dazu gehört doch das Riesenargument, Mensch, ein Konsumniveau, das hätten sich die Proleten des 19. Jahrhunderts nicht träumen lassen, in ihren ungeheizten Hinterhöfen, mit ihren Stehkrägen und Waschküchen, wo die Frau den ganzen Tag am Trog arbeiten musste, mit ihrem Hunger zum Teil. Das Proletariat gibt es nicht mehr, den proletarischen Standpunkt braucht es nicht mehr, weil es den Leuten so saugut geht. An dem Gesichtspunkt muss man noch einen Augenblick ins Auge fassen. Da muss man als erstes zu sagen, es ist schon immer interessant, welche Vergleiche man anstellt. Wenn man zum Schluss kommen will, den Leuten geht's gut. Oder umgekehrt. Man stellt einfach die richtigen an, weil man zum Schluss kommen will, den Leuten geht's gut. Sollen Sie doch mal das Lebensniveau des Normalmenschen heute, seine Quadratmeter, auf denen er wohnen muss, mit den wirklich Reichen im Land vergleichen. Käme niemand auf die Idee, denen geht's gut. Ja, wenn ich es vergleiche mit, wie es vor 100 Jahren war oder wie es in Indien ist, kommt immer ein gutes Ergebnis raus. Aber das Ergebnis kommt ja bloß raus, weil ich den Vergleich so anlege, damit es rauskommt. Zweitens, okay, die Leute haben ein Auto, sie haben einen Kühlschrank, sie leben heutzutage in geheizten Räumen. Wäre ja auch ein Wunder, nachdem die Produktivität um 1000% vielleicht gestiegen ist. Und nachdem Ihnen all die Errungenschaften, die Sie auf dem Konsumsektor gemacht haben, mir nichts, dir nichts, zu Bedingungen Ihres heutigen Funktionierens geworden sind. Es ist doch gar nicht so, dass es lauter Luxus ist. Freilich, das erste Auto des ersten Proletariers war ein Luxus. Aber kaum ist es allgemein, dass Autos besessen werden, kann man schon keinen Beruf mehr ausüben, ohne dass man ihn hat, ohne dass man eins hat. Die Entfernung zum Arbeitsplatz wird größer. In Sachen Mobilität wird mehr verlangt. Der erste Kühlschrank war vielleicht Luxus. Aber wer heute eine 40-stündige Arbeitswoche abwickelt und womöglich die Frau auch noch arbeitet, der kann unmöglich die Lebensnotwendigkeiten durch tägliche Einkäufe erledigen. Da muss die Vorratshaltung funktional gemacht werden. Wer heute die Sorte Stress und Leistungsdichte abwickelt, der braucht Entspannung. Und macht euch eins klar, jetzt haben die Leute alle Fernseher, das ist schön. Aber einen ganzen Monat lang Fernsehen ist heute noch viel, viel billiger als 1900 einmal in einer so eine Vaudeville-Show zu gehen. In so eine Komödie oder in halt irgendwas, wo die Frauen tanzen und die Röcke gehoben haben. Es ist immer noch viel billiger. Fernsehen kostet nichts. Man hat unglaublich billige Vergnügen für das Volk erfunden, mit dem es bei Laune gehalten wird. Das dritte Argument. Auch der Umstand, dass es Autos und Kühlschränke und so weiter, tausend andere Gegenstände, Handys gibt, ist kein Beweis, dass die Arbeiterschaft zum Teilhaber am Reichtum geworden ist. Wie geraten die Dinger denn eigentlich in die Hände der Arbeiter? Na klar, sie müssen sie kaufen. Wenn sie gekauft werden, müssen sie für einen Unternehmer eine profitable Ware gewesen sein, sonst würden sie nicht gekauft, sonst würden sie nicht angeboten. Wie kann der Unternehmer Waren anbieten, die so billig sind, dass sie auch Arbeiter kaufen können? Nur dadurch, dass er die Produktivität so ungeheuer gesteigert hat, ist gleich dadurch, dass er sein Produzieren von Lohnkosten so befreit hat, ist gleich dadurch, dass er die Arbeiter erstmal eher sie als Konsumenten mit der Ware wieder zusammenschließt, dass er die Arbeit erstmal von ihrem eigenen Produkt viel, viel mehr trennt, als es vorher der Fall gewesen ist. Und erst wenn das gelingt und gelungen ist, Wenn der Unternehmer dafür hat sorgen können, dass er ein Produkt mit viel, viel weniger bezahlter Arbeit hinkriegt, also die Arbeiterschaft erstmal ärmer geworden ist, erst dann kann dieselbe ärmer gewordene Arbeiterschaft oder irgendwelche Teile aus ihr eventuell Produkte kaufen, die vorher nur erreichbar waren für die Unternehmer oder für die Reichen im Lande. Also von wegen, die kriegen immer größere Teile, immer größere Anteile des produzierten Reichtums. Umgekehrt ist es. Sie kriegen immer kleinere. Aber der Reichtum wächst so enorm, dass auch in dem immer kleineren Anteil noch das eine oder andere zusätzliche Konsumprodukt drinsteckt. Und schließlich viertens. Der Kampf um die Kaufkraft auch der armen Leute ist natürlich ein legitimes und normales Verfahren von Unternehmern. Sie suchen sich ihre Märkte, die einen zielen auf Luxussegmente, auf Premiumklassen und die anderen zielen auf die Massenkaufkraft. Und nie würden sie ihr Produkt oder den Preis ihres Produkts danach einrichten, was der proletarische Geldbeutel so verträgt. Nie geht es so rum, dass man halt für ein Auto nur so viel verlangt, wie nötig wäre, damit alle sich ein Auto leisten können. Nie geht es so rum. Aber das Produkt so modifizieren, damit man auch Massenkaufkraft abschöpfen kann, das tun sie sehr wohl. Und das bringt es mit sich, oder das bringt es hervor, dass man noch mitten in der heutigen Konsumgesellschaft den Unterschied von Proletariat und dem Rest dann auch noch an jedem einzelnen Gebrauchswert ablesen kann, der in den Warenhäusern liegt. Von allem gibt es ein Premium-Element und von allem gibt es Gelump. Billigware, die auf die Armut der Käufer berechnet ist, die man als Unternehmer auch zur Versilberung, also zum Eintreiben von Gewinn nutzen kann. Vom Brot, die normalsten Lebensmittel, Brot, Butter, alle, von allem gibt es Luxusausführungen und von allem gibt es die Billigvariante. Vielleicht lohnt es sich noch, obwohl das jetzt nicht direkt systematisch ist, daran anzuschließen. Man hat sich daran gewöhnt, vielerlei im Leben als ärgerlich und widrig aufzufassen. BSE, schlechte Luft. Die Menschen kriegen keine Kinder mehr. Wurscht, ob einem das am Herzen liegt oder nicht, das gilt als Problem im Land. Aber dass man es ganz einfach als das nimmt, was es ist, Armutsphänomene, das kommt nicht vor. Warum gibt es BSE? Tja, weil ein Geschäft mit einer Kaufkraft gemacht werden soll, die für ein gescheites Fleisch halt nicht reicht. Dann finden sich Unternehmer, die, landwirtschaftliche Unternehmer, die es hinkriegen, Rind immer billiger herzustellen. Und einen Gewinn zu machen und ihren Verkäufe auszuweiten. Indem sie ihre eigenen Produktionskosten immer mehr senken. Ein Nebeneffekt, klar, kein bezweckter Nebeneffekt. Ein Nebeneffekt ist, dass Rinder tierisches Futter gar nicht vertragen und Erreger, die im tierischen Futter sind, sich dann in die Rinder pflanzen. Warum kriegen die Menschen keine Kinder mehr? Tja, weil klar ist, wer ein Kind kriegt, schließt sich mit einem normalen Einkommen von dem Leben aus, das heute als normales Konsumniveau gilt. Und wer 2 und 3 Kinder kriegt, schon gleich. Aber wie gesagt, das wird als Wertewandel aufgefasst, als Sittenverfall. Das andere wird als Verbrechen aufgefasst, wo man schärfere Gesetze gegen unzuverlässige Tierzüchter erlassen muss. Aber dass es alles daran liegt, dass hier halt eine Klasse auf ein Lebensniveau reduziert ist und dann halt selber schaut, wie sie damit zurechtkommt. Ein Lebensniveau, das ihm zu niedrig ist, um all das zu bestreiten, was man gern von ihr sehen würde. Was sie sich sollte kaufen können. Das will keiner sagen. Also sogar die, jetzt zurück zu dem Argument von vorhin, sogar der Zuwachs an Konsumgütern, der Arbeiterschaft zugänglich geworden ist in dem letzten halben Jahrhundert, sogar der Zuwachs zeugt mehr davon, um wie viel mehr ihre Arbeit produktiver geworden sein muss, dass sogar sie sich was leisten können, was früher nur den besitzenden Klassen offen stand, als dass es davon zeugen würde, dass sie in einem größeren Maß beteiligt werden als sie früher beteiligt worden sind. Das war das Argument von vorhin, da wollte ich nochmal das Gewicht drauf legen. Also wenn jetzt keine Fragen mehr kommen, ich empfehle die Lektüre, es steht in dem Buch noch viel, viel mehr drin, als was ich gesagt habe, und es steht alles sehr schön drin. Machen wir Schluss.